Guten Abend, liebe KollegInnen. Heute ist der 26. Januar 2024. Es ist jetzt 17 Uhr nachmittags oder abends an einem Freitag, also die ideale Zeit, um sich grundsätzlicheren Fragen zu widmen. Ich freue mich sehr, Ihnen hier zwei KollegInnen vorstellen zu dürfen, die sich rund um KI und Recht und Ethik sehr verdient gemacht haben. Ganz kurz vorgestellt in alphabetischer Reihenfolge. Einerseits Herr Professor Dr. Rainer Mühlhoff. Herr Mühlhoff schreibt von sich selbst auf seiner Webseite, die ich gerade einblende, er sei Philosoph, Mathematiker und Programmierer. Und er leitet den Forschungsbereich Ethik und kritische Theorien der künstlichen Intelligenz am Institut für Kognitionswissenschaften der Universität Osnabrück. Er wird also in diesem unserem Gespräch hier die philosophische, ethische Ecke abdecken. Und zweitens darf ich Ihnen Frau Professorin Dr. Hanna Ruschemeier vorstellen. Frau Ruschemeier ist Juniorprofessorin für öffentliches Recht mit Schwerpunkt Datenschutzrecht und Recht der Digitalisierung an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Fernuniversität Hagen und hat dort eine Tenure-Track-Stelle, was für diejenigen, die im Wissenschaftssystem sind und mit Ich bin Hanna und so weiter vertraut sind, durchaus eine wichtige Information ist, weil es bedeutet, dass sie eine erhebliche, in diesem System sehr erhebliche Jobsicherheit hat. Der Anlass für dieses Gespräch, das wir hier heute führen, ist ein von den beiden verfasster Artikel im Verfassungsblog. Der hat die Überschrift Datenwerte und der AI Act und hat natürlich einen zweiten Anlass, nicht nur den, dass dieser Text ausgesprochen interessant zu lesen ist. Und wenn Sie es noch nicht getan haben, möchte ich Ihnen ganz dringend empfehlen, den im Nachgang zu lesen. Er ist verlinkt. Es gibt einen zweiten Anlass, das ist nämlich der AI Act. Sie werden alle verfolgt haben, dass irgendwie wie bei einem Skirennen so tagweise bekannt gegeben wurde, wie lange es noch dauern würde, bis der verabschiedet wird und ob es wirklich sich noch alles ausgeht. Und es sieht so aus, als würde es sich ausgegangen sein. Sie werden, wenn Sie ein bisschen mit der Arbeit vertraut sind, mitbekommen haben, dass der AI Act in den letzten Zügen liegt. Wir haben eine geleakte Version vor uns liegen, die jetzt ungefähr 900 Seiten lang ist und die in den wesentlichen Punkten ein auch inzwischen dann technisches Agreement reproduziert. So heißt es. Lass uns vielleicht mal beginnen mit einer sehr einfachen Frage. Warum gibt es diesen Text? Und was steht drin? Wäre dann die zweite Frage.
Ja, wir haben uns überlegt, zum Jahresabschluss nochmal etwas beizutragen zur andauernden Diskussion um die KI-Regulierung und unsere Perspektive einzubringen, die eigentlich auf Grundlage unserer Forschungskooperation ist, die sich jetzt ja nicht nur mit der KI-Verordnung, sondern auch mit anderen Themen beschäftigt. Der konkrete Anlass war die Debatte um ja den ganzen Vorgang des Zustandekommens der KI-Verordnung, inwieweit jetzt ethische Aspekte eine Rolle spielen, inwieweit sie eine Rolle spielen sollten, ob sie über- oder unterbewertet sind und wie Recht und Ethik da eigentlich zusammenspielen.
Genau, wir haben es gerade Ethik, die Rolle der Ethik ist ja manchmal so ein bisschen umfochten, weil im Bereich KI, die Ethik sich ja auch diesen Vorwürfen von Ethics Washing ausgesetzt sieht, also dass der steigende oder stärker werdende Diskurs um Ethik in der KI es letztlich irgendwie verhindert oder davon ablenkt, dass man eigentlich harte Normierung und Regulierung braucht. Und wir haben in den Text vor allem die Gelegenheit genutzt, ein positives Bild von dem Zusammenspiel von Ethik und Recht zu zeichnen. A, dass sich das überhaupt nicht irgendwie gegenseitig ausschließt, also Regulierung oder Ethik, sondern im Gegenteil, dass man gute Regulierung machen kann, wenn man ethische Betrachtungen einbezieht und umgekehrt Ethik, realistische Ethik, Ethik, die die rechtliche Realität berücksichtigt, nur machen kann, wenn man eben rechtswissenschaftliche Perspektiven einbezieht.
Jetzt verwundert mich eigentlich dieses Argument am Beispiel des AI Act. Deswegen, weil ja beim AI Act, wenn man die Vorgeschichte in Betracht zieht, ja sehr viel an Vorarbeit stattgefunden hat, bevor der eigentliche Entwurf der Kommission dann präsentiert war. Und in diesen Vorarbeiten ethische Überlegungen oder ethische Expertise sehr prominent vertreten war. Und ja auch die Präsidentin der Kommission, als sie ins Amt kam, gleich mal angekündigt hat, dass innerhalb der ersten 100 Tage ihrer Amtszeit über die ethischen, also unter anderem die ethischen Implikationen der künstlichen Intelligenz zu arbeiten begonnen würde. Und gleichzeitig kritisieren Sie aber den Text recht massiv, der dann jetzt am Ende rausgekommen ist. Liegt diese Kritik also wohl eher nicht am Prozess oder hätte man auch am Prozess was ändern können oder müssen, sondern eher am Inhalt oder an beiden? Oder habe ich was falsch verstanden? Auch das kann sein, ja.
Wir haben uns jetzt ja im Verfassungsblock-Text vor allen Dingen mit dem Inhalt auseinandergesetzt, also die Punkte mit Regulatory Capture und Epistemic Capture, die wir ja so dem Ethics Washing so ein bisschen gegenübergestellt haben. Das sind ja eher so grundsätzliche, systematische, strukturelle Probleme, die jetzt ja nicht nur auf die KI-Verordnung zutreffen. Also wir haben ja diesen Terminus der Epistemic Capture kritisiert, dass sehr viel ExpertInnenwissen von den Akteuren erzeugt wird, die letztendlich selbst reguliert werden, dass das einen Anschein der Objektivität hat. Es wird sehr viel im Bereich Computer Science und Technik und auch Ethik inzwischen von den großen Firmen selbst produziert. Ja, also die PhD-Studentinnen aus der Informatik klagen mir ihr Leid, dass sie dagegen gar nicht ankommen, weil auch Google macht jetzt AI-Ethics und dass natürlich der Vorgang des Gesetzgebungsprozesses des AI-Acts auch besonders unter dem Einfluss von gezielter Lobbyarbeit dieser Firmen stand. Das bezieht sich, glaube ich, so ein bisschen auf den Prozess und da wollten wir einfach mal offenlegen, dass es nicht nur beim Ethics-Washing stehen bleibt, also dass es nicht nur um Selbstverpflichtungen der Industrie geht, die sagen, wir geben uns Ethik-Leitlinien, sondern dass halt bewusst auf Regulierungsvorgänge eingewirkt wird, indem man sagt, ja, wir wollen Regulierung, ja, aber bitte Regulierung nach unserem Gusto. Das ist so ein bisschen die prozessbezogene Komponente und das Inhaltliche, was Sie angesprochen haben. Es ist ja jetzt auch in der geleakten Version, ich habe nur kurz reingeschaut, ist in den Recitals jetzt nochmal explizit aufgenommen, dass halt die Grundsätze der High-Level-Expert-Group auch berücksichtigt werden sollen. Sie sind also nicht im Verordnungstext, sondern in den Erwägungsgründen, aber nochmal explizit erwähnt. Und wie Sie schon gesagt haben, das spiegelt natürlich auch die Gesetzgebungshistorie wider. Ja, es gab das Weißbuch KI, es gibt die High-Level-Expert-Group mit den ethischen Grundsätzen. Aus unserer Sicht reicht das nicht, nur Ethik draufzuschreiben, wir wünschen uns eher eine kritische ethische Auseinandersetzung, da kannst du ja vielleicht gleich nochmal was zu sagen und es war jetzt auch sehr viel in der Diskussion, was darf überhaupt in dieses Regime rein. Aus unserer Sicht ist der KI-Verordnungsvorschlag natürlich ein Schritt in die richtige Richtung, aber löst einfach viele Versprechen auch nicht ein, da eben die hard normative questions nicht beantwortet werden. Es ja auch so ist, dass auch da ja massiv Kritik kam im Gesetzgebungsprozess, also dass eben das nicht aufgeladen werden soll mit normativen ethischen Begriffen oder es gab ja auch großen Widerstand gegen das Fundamental Rights Assessment, was jetzt drin ist, also die Folgenabschätzung für die Grundrechtsprüfung. Wir haben uns einfach damit in die Debatte eingeschaltet und da nochmal dazu beigetragen. Also nur, glaube ich, weil Ethik draufsteht, es ist nicht die Ethik drin, die wir uns wünschen. Das fasst es vielleicht zusammen.
Vielleicht zwei, drei Rückfragen dazu, wenn Sie erlauben. Die allererste ist mal die, also der erste Teil Ihrer Stellungnahme, Frau Ruschemeier, wenn ich es richtig verstanden habe, ist sozusagen ein empirischer Befund. Unternehmen beginnen immer mehr selbst Ethik, also zuerst einmal beginnen sie die Systeme immer dominanter zu entwickeln und Universitäten und andere öffentliche Stellen kommen immer mehr in den Hintergrund und außerdem beginnen sie zweitens zunehmend auch ethische Arbeit zu finanzieren oder über Mitarbeiterinnen zu organisieren. Soweit, so richtig, zweifellos. Was ist zu tun?
Also ich glaube, was man vor allem auch sieht, noch über die Finanzierung hinaus, ist, dass ethische Fragen sozusagen auch in diese technisch-mathematische Denkweise einbezogen werden. Also dann ist die Idee, dass man technische Fixes, also Lösungen für ethische Probleme mit KI findet. Also ein Bias zum Beispiel in einem System ist etwas, was man fixen könne und zum Beispiel in Metriken, in mathematischen Formeln objektivieren könne. An so einer Stelle sagen wir, ja, viele Biases treten eher in den Zwecken auf. Also überhaupt der Zweck, der zum Einsatz eines solchen Systems führt, der ist schon ungerecht oder gebiased oder repräsentiert nur die Interessen bestimmter Gruppen und nicht anderer Gruppen. Und zum Beispiel die von der Tech-Industrie angeeignete Ethikdebatte, die führt dann eine sehr intensive Debatte über diese Themen, in denen dann aber genau diese Perspektive marginalisiert wird oder nicht berücksichtigt wird. Und das hat auch eine strategische Funktion. Also dass man gar nicht grundsätzlich darüber nachdenkt, ob man für diesen Zweck KI haben sollte oder will, sondern das ist irgendwie gesetzt, dass da KI kommt. Nur innerhalb dessen versucht man dann Techno-Fixes zu finden und in diesem Stil Ethik zu machen. Das wäre einer der Punkte, die wir kritisieren.
Also man hat das ja auch in der aktuellen Debatte gesehen, das AI Summit im Vereinigten Königreich, wo prominente Player der Tech-Industrie auf der Bühne saßen und da ja auch viel Raum bekommen haben, ihre Ideen und Bedenken gegenüber Regulierung, dazu können wir vielleicht auch nochmal auszubreiten. Es ging da aber nur um die technischen Gegebenheiten. Also es wurde natürlich auf Herausforderungen und Risiken hingewiesen, aber es ging überhaupt nicht um die mächtigen Akteure, um die informationellen Machtasymmetrien, um die Implikationen, um die Einsatzkontexte dieser Technologien. Und wir glauben, dass man verstärkt auch darauf schauen sollte. Und das beeinflusst dann natürlich auch immer die natürlich im Recht notwendige Interessenabwägung. Die ist aber vordefiniert durch die beteiligten Akteure. Wir glauben, dass man aus einer Machtperspektive darauf schauen muss. Und da sind die Erkenntnisse der Ethik natürlich besonders fruchtbar, auch für die rechtliche Betrachtung.
Man muss fairerweise sagen, dass das auch für die Ethik wieder eine Form von Novum oder, sagen wir mal, vielleicht provokante Position ist. Also wir versuchen, Ethik zu machen, die von Machtphänomenen ausgeht und von Machtungleichheiten ausgeht und diese betrachtet, dass weite Teile der klassischen philosophischen Ethik sind von so sozialphilosophischen Begriffen wie Macht weit entfernt und betrachten diese nicht. Das heißt, ich glaube, das ist auch, was uns dann letztlich verbindet, dass wir einerseits Machtphänomene ethisch thematisieren wollen und mit der Regulierung halt auch irgendwie Einhegung von Macht anstreben, und da kommt dann auch Ethik und Recht sehr gut zusammen an dieser Scharnierstelle Macht.
Gut, das ist jetzt etwas, was man vielleicht, wenn man in den 70er Jahren studiert hätte, kritische Theorie oder so genannt hätte und vielleicht noch vorher linke Theorie.
Ja.
Meine Frage würde ich aber gern trotzdem wiederholen. Es ist also das eine, diese Theorie irgendwie zu thematisieren in akademischen Kontexten. Das andere ist das von Frau Ruschemeier zu Recht vorher betonte, und es erinnert mich auch ein wenig an meine Einleitung, wo ich ja das mit der Tenure Track und so weiter betont habe, also das von ihr zu Recht betonte Problem, dass intelligente junge Menschen nicht notwendigerweise in der kritischen Theorie enden, sondern bei Google, Meta oder sonst irgendwo und nicht in der, eben nicht in einem Seminar zu Adorno, ja? Jedenfalls nicht langfristig. Und meine Frage wäre also, was vor diesem Hintergrund, wenn man jetzt aus einer kritisch-theoretischen Position heraus argumentiert, zu tun ist, außer diese kritische theoretische Position selbst zu formulieren, oder endet da sozusagen schon da oder muss da schon der Anspruch enden, ja?
Ich will nur kurz reinreichen, dass das Erbe der kritischen Theorie, so wichtig ich es finde, gerade in der Ethik das hochzuhalten, ist es ja auch problematisch bei diesem Thema, weil sich gerade die Frankfurter Schule durch eine weitestgehende technikpessimistische Haltung, also Technikablehnung, ausgezeichnet hat, die wir bei Wahr nicht vertreten. Für uns heißt es halt, wirklich auf Machtphänomene zu schauen, auf Verteilungsfragen, Verteilungsungerechtigkeit, repräsentationelle Ungerechtigkeit, globale Ungerechtigkeiten, wer macht eigentlich mit, wer ist nicht, wer ist ausgebeutet, also Ausbeutungsphänomene. Und also ich würde sagen, deswegen nenne ich es eher kritische Philosophie, weil dieser Begriff kritische Theorie, der ist so ein bisschen reserviert für diese Frankfurter Schule, die wir auch nicht eins zu eins vertreten, weil sie nicht so produktiv ist in diesen thematischen Kontexten.
Genau. Und um zur Produktivität überzuleiten, nein, unser Anspruch ist nicht, nur dazu stehen zu bleiben und zu kritisieren, sondern wir erarbeiten ja auch konkrete Regulierungsvorschläge. Ich glaube, das steht auch so im Verständnis davon, dass wir konstruktive Wissenschaft machen möchten, natürlich ist immer der erste Schritt, die Problematiken offen zu legen. Und die sind ja hier auch gar nicht so trivial. Ja? Also wir befinden uns natürlich in einem sehr multifaktoriellen, mehrschichtigen Feld, wo der erste Schritt der Herausforderung besteht, erstmal die Komponenten zu identifizieren und sichtbar zu machen. Also können Sie natürlich sagen, man macht eine Art von Aufklärungsarbeit, das erstmal zu benennen, aber da soll es natürlich auch nicht stehen bleiben. Wir haben uns ja in mehreren Publikationen auch damit befasst, was man machen könnte, und das hat uns letztendlich ja auch zusammengebracht. Also die Idee, wir sind ja angefangen mit einer Debatte von Privatheit als Voraussetzung von Demokratien und als kollektives Element, und das setzt sich natürlich jetzt in der KI-Diskussion auch irgendwie fort, ja, also die Akteure, die sehr viele Daten akkumulieren, wir nennen das beide Datenmacht, die haben Steuerungsmechanismen, die kontrollieren Infrastrukturen. Was macht man dagegen? Ja, und unser Ausgangspunkt war die grundrechtszentrierte Individualfokussierung in Europa mit den einzelnen betroffenen Rechten, die sich ja rechtsdogmatisch in der DSGVO sehr stark zeigt, ist halt nicht effektiv genug, sich gegen diese Machtasymmetrien durchzusetzen. Also wir sind dabei ganz klaren, konkreten Ansatzpunkten auch, ja, also das einzelne Individuum schafft es ja gar nicht, wie viele von meinen personenbezogenen Daten müssen gelöscht werden durch Einzelpersonen, damit das KI-Modell nicht mehr funktioniert, ja, das führt ja so in den Grundkonflikt von KI und Datenschutz. Ich habe mich aus der Perspektive kollektiver Datenschutz damit beschäftigt, wird ja jetzt auch wieder aktuell auf der Ebene der Rechtsdurchsetzung, Verbandsklagerichtlinie etc. Es bleibt ja auch noch offen, wie jetzt die Entscheidung des EuGH zu Meta umgesetzt wird, ob da eine riesige Rolle von Schadensersatzklagen aus. Also wir haben da sehr enge Verbindungen zur Praxis. Und deine Perspektive war ja auch, Privatheit eben als überindividuelles Gut zu konstruieren, was auch kollektive Interessen schützt. Und da sind unsere Arbeitsschritte erstmal aufzulegen, zu sagen, die Individualrechte schaffen das nicht mehr. Wir brauchen also systemische Lösungen. Das bedeutet, wir haben uns für so einen Wechsel nicht weg vom Individuum. Ja, also Kollektivität soll nicht heißen, dass die individuellen Interessen nichts mehr zählen, sondern eine zusätzliche Perspektive auf kollektive Interessen und Güter. Und das bedeutet aus unserer Sicht in dem ersten Schritt, dass es ethisch zu begründen ist, weil wir eben Schutzgüter wie Privatheit nicht als rein rechtlich determiniert verstehen, sondern dafür braucht es extra juridische Argumentation. Und im zweiten Schritt zu schauen, wie kann man die durchsetzen. Das kann natürlich sein durch konkrete Verbandsklagen, das kann sein durch Regulierungskategorien wie systemische Risiken, die man jetzt ja auch im Digital Services Act findet, die ganz explizit kollektive Güter wie die gesellschaftliche Debatte orientieren. Dafür haben wir auch argumentiert. Wir haben dafür argumentiert, Infrastrukturen zu regulieren und nicht nur den Prozess der Datenverarbeitung. Und unser konkreter Regulierungsvorschlag, den wir gerade in aktuellen Publikationen erarbeiten, ergänzt so ein bisschen den AI Act, indem wir sagen, wir brauchen eine Zweckbindung für trainierte Modelle, die sich auf trainierte Modelle als Regulierungsobjekt fokussiert.
Ich würde gerne eine Beobachtung mit Ihnen teilen und dann eine Frage stellen. Die Beobachtung ist, dass anders als Ihre jetzt sehr grundsätzliche Kritik an der DSGVO, die ich gut verstehe, der man allerdings sofort entgegenhalten müsste, dass es weniges gibt, was so stabil ist wie das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung mit seiner sehr individualistischen Sichtweise aus den 80er Jahren. Also anders als Ihre sehr grundsätzliche und für mich sehr verständliche Kritik an der DSGVO, alle relevanten Rechtsakte, die jetzt erlassen wurden oder werden, und insbesondere auch der AI Act, aber auch der Data Act, alle irgendwo mehr oder weniger ausdrücklich stehen haben, dass das altbewährte Prinzip der DSGVO fortgesetzt würde, dass die DSGVO unberührt bleiben möge, dass sozusagen da ein Goldstandard erreicht würde, an dem sich der Rest der Welt orientieren würde, etc. Dass also das, was Sie hier sagen, mindestens mal nicht dem politischen Mainstream in Brüssel zu entsprechen scheint und auch dem Gesetzgebungsprozessen dann in den Mitgliedstaaten nicht wirklich zu entsprechen scheint, insbesondere auch nicht in Deutschland. Zwei Fragen da jetzt. Also erste Frage, richtiger Befund, Fragezeichen. Also das ist nicht, das ist noch nicht Mainstream. Zweite Frage, wenn es noch nicht Mainstream ist, ist das dann eine, also wo endet die wissenschaftliche Aufklärung und wo beginnt die politische Arbeit?
Ich finde das Wort Mainstream in der Hinsicht sehr gut. Also erstens, wir haben ja mit keiner Zeile argumentiert, dass die DSGVO abgeschafft werden sollte oder nicht mehr wichtig ist. Ganz im Gegenteil. Wir würden diese Probleme, die wir diskutieren, gar nicht diskutieren, wenn es die DSGVO nicht gäbe, weil wir wahrscheinlich dann noch viel fundamentalere Probleme hätten. Dennoch ist es aber im Mainstream ja so, dass die ganze Idee von Datenschutz sehr stark mit der Idee von das Individuum muss Kontrolle über seine eigenen Daten haben, verknüpft ist. Das ist ja wirklich von Menschen, die nichts mit Jura zu tun haben, da fängt das schon an, die verstehen das so, bis hin in die Fachkreise. Und was wir die ganze Zeit sagen ist, leben jetzt aber in einem Zeitalter, wo gar nicht mehr so sehr das einzelne Individuum als Ziel irgendeiner Spionage und als Datenpunkt oder Datensubjekt das Entscheidende ist, sondern Massendatensätze, also Datensätze über viele Individuen, die gerne anonymisiert sein könnten und trotzdem hätten wir erhebliche gesellschaftliche Risiken oder erheblichen Unsinn, den man mit diesen Datensätzen machen kann. Also insbesondere kann man ganz viel über beliebige andere Individuen abschätzen, wenn man auch nur die Daten, die anonymisierten Daten von 1 Million Individuen hätte, die sie freiwillig zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, im Paradigma des Datenschutzes als informationelle Selbstbestimmung haben diese 1 Million Menschen ihre Daten zur Verfügung gestellt, zum Beispiel, weil sie einfach sich entschieden haben, Facebook zu benutzen oder Gmail oder einen anderen Online-Service. Und dabei entstehen Daten, die Auswirkungen auf andere Menschen haben, die nicht gefragt wurden dabei. Und ich würde sagen, das ist im Mainstream noch nicht angekommen. Das ist beim Datenschutz, also bei der eigenen Privatsphäre-Einstellung, die man so trifft, trifft man nicht nur eine Einstellung für sich, sondern für andere Menschen, und zwar für beliebige andere Menschen. Das heißt, die Daten, die man generiert, insofern es ein paar hunderttausend Menschen auch noch tun, haben Auswirkungen auf beliebige andere Menschen, und das konstituiert dann so eine aktuelle Form von Datenmacht. Nämlich über beliebige andere Menschen Vorhersagen ableiten zu können, anhand der Daten, die irgendwelche Leute freiwillig zur Verfügung gestellt haben.
Ich finde es schön, dass Sie den Mainstream ansprechen. Das ist natürlich ein Privileg der Wissenschaft, sich auch gegen den politischen Mainstream wenden zu können. Ich glaube, dass politische oder auch rechtspolitische Diskussionen natürlich analogen Folgen als die akademische Beschäftigung, aber unser Anspruch ist natürlich auch, da in die Debatte mit einzuwirken. Deswegen freuen wir uns natürlich auch besonders, heute in so einem Format sprechen zu dürfen. Mit dem Verhältnis zur DSGVO und was da so mehrheitsfähig ist, kann ich nur unterstützen, was du gerade gesagt hast. Also es geht gar nicht darum, die DSGVO zu kritisieren. Da gibt es ja auch ganz fundamentale Kritik, auch aus dem anglophonen Raum, dass die DSGVO eigentlich die mächtigen Akteure noch mächtiger gemacht hat, weil nur diese sich die ganzen Compliance-Aufwendungen leisten können. Und eigentlich ist es eine unzulässige Überregulierung von kleineren datenverarbeitenden Akteuren. Also diese Kritik gibt es ja auch.
Würden Sie die teilen oder würden Sie die ablehnen?
Also ich wende mich gegen dieses Datenschutz-Bashing. Das ist ja auch in Deutschland total populär und wir möchten, glaube ich, auch nicht so verstanden wissen, dass wir da irgendwie einsteigen. Also die DSGVO ist ein unfassbar wichtiges Gesetz. Sie haben das ja schon angesprochen, der Brussels-Effekt ist daran ja sehr messbar. Das hat Gesetzgebungsinitiativen international beeinflusst. Da sind sehr gute Sachen drin. Wir glauben, und das vielleicht nehme ich da das Wording aus unserem konkreten Regulierungsvorschlag, dass sie vielleicht ein kleines Update braucht, ein Add-on, in dem eben diese Effekte, die wir eben beschrieben haben, erfasst werden. Und das sieht man auch ganz deutlich am aktuellen Beispiel generativer KI-Modelle. Ich habe da ja einen sehr kritischen Beitrag auf dem Verfassungsblog geschrieben zur datenschutzrechtlichen Zulässigkeit von ChatGPT. Der ist ja auch nicht unwidersprochen bleiben, aber dieses Praxisbeispiel zeigt halt sehr deutlich, dass wir im Moment in Anwendungsfeldern sind, wo die normativen Kategorien der DSGVO, nämlich die Differenzierung, was ist ein personenbezogenes Datum, was ist ein nicht personenbezogenes Datum, was sind die relevanten Datensubjekte, die ja beim Output eines Modells und den verarbeiteten Trainingsdaten gar nicht mehr identisch sind, dass die Kategorien so nicht mehr funktionieren. Ja? Und dann ist die Frage, haben wir einfach nur ein Vollzugsdefizit? Das kommt, glaube ich, auch noch dazu, gerade wenn wir in Relation zu den wichtigen Akteuren sind, Stichwort Datenschutzaufsicht Irland etc. Oder haben wir ein grundsätzliches Problem mit den normativen Kategorien? Und die passen bei solchen Anwendungen wie ChatGPT, wo dann das ganze Internet gescrapt wird und überhaupt nicht mehr faktisch differenzierbar ist, ob es jetzt ein personenbezogenes Datum ist oder nicht, einfach nicht mehr. Und deswegen plädieren wir dafür, den Blick zu weiten und zu sagen, neben diesen individuellen, grundrechtsbezogenen, betroffenen Rechten und Schutzmechanismen stellen wir eher systemische Lösungen, die auch auf was anderes schauen als das Individuum. Und das schließt, glaube ich, auch so ein bisschen den Kreis zur Verantwortungszuschreibung. Ja, also einzelne Akteure oder auch VerbraucherInnen, die alleinige Verantwortung dazu zu übertragen, sich datenschutzkonform zu verhalten, ist in dieser Informationsflut des Digitalen ja fast unmöglich. Also egal, wie gut man über Cookies informiert wird, wenn ich gleichzeitig gegenüber 400 Anbietern einwillige, dann ist das aus unserer Sicht keine informierte Einwilligung mehr. Ja, das ist einfach, da ist die Kapazität der menschlichen Informationsverarbeitung einfach am Limit. Und deswegen plädieren wir dafür ja einfach, den Fokus etwas zu weiten und gar nicht ihn zu verschieben oder die anderen Instrumente abzuschaffen. Und das hat der EuGH in seiner Meta-Entscheidung ja aber auch schon sehr implizit anerkannt. Also er hat ja ganz klar gesagt, eine Differenzierung der Datenarten wird immer schwieriger. Im Prinzip überwacht Meta, das kann das gesamte Privatleben seiner NutzerInnen überwachen. Wir kommen an die Grenzen der Kategorien hier der DSGVO.
Sollen wir auf das mit dem Politischen noch eingehen?
Oder Sie bringen es sehr gern, würde mich freuen. Ja, klar, wie Sie mögen.
Also die dritte Frage, die Sie gestellt hatten, war ja, ist das noch Wissenschaft oder ist das schon Politik? Ich würde sagen...
Wo habe ich es nicht gestellt, ja. Aber man kann es natürlich so verstehen, ja. Aber ich wollte das nicht als unwissenschaftlich irgendwie diskreditieren, ja. Ich wollte eigentlich eher wo man diese Grenze zieht, ist natürlich auch eine Frage des eigenen wissenschaftlichen Verständnisses, nicht? Und nach dem habe ich gefragt, nicht in irgendeiner pejorativen Weise da jetzt, ne? Also, ja.
Genau, aber ich finde die Frage total berechtigt letztlich, deswegen stoße ich mich da auch gar nicht dran. Aus meiner Sicht, keine Ahnung, ich spreche einfach für mich, die Wissenschaft, die wir machen, ist eine Wissenschaft, die halt in festgefahrenen Bahnen das Denken, was teilweise in festgefahrenen Bahnen operiert, ein bisschen aufzuweichen. Also das ist ja immer die eine Frage, wenn man irgendwas kritisiert, benutzt man dann so die Begriffe, die man schon hat, oder besteht die Kritik darin, dass man neue Begriffe einführen muss oder so ein bisschen das Denken verschieben muss. Und ich würde sagen, mit sowas haben wir es hier zu tun. Also dass man Privatsphäre nicht mehr genauso denken kann wie noch vor 15 Jahren, das wäre so eine Begriffsverschiebung, die man irgendwie so eher als Aufklärungsarbeit, also wenn Aufklärung jetzt nicht von oben herab dozierend sein soll, sondern eher man will darauf einwirken, irgendwas, was man immer schon so und so gesehen hat, ein bisschen anders zu sehen. In dem Fall wäre das halt so, ja, Privatsphäre ist auch zum Beispiel durch Daten anderer Leute, meine Privatsphäre ist durch Daten anderer Leute verletzbar, oder die Trennung zwischen persönlichen und anonymisierten Daten macht im Kontext von Big Data und KI keinen Sinn mehr. Damit wird irgendwie so ein bisschen das Koordinatensystem von angestammten Begriffen, die wichtig waren, auf denen normative Systematiken aufruhen, so ein bisschen verschoben oder aufgeweicht und kommt ins Wanken. Und insofern würde ich sagen, ja, das ist eine bestimmte Form von Wissenschaft, die ich Kritik nennen würde, wenn Kritik halt nicht ablehnen heißt, sondern irgendwie so das, was uns bis jetzt offensichtlich erschien, hinterfragen und in Frage stellen und das Denken aufweichen, sodass sich neue Denkstrukturen bilden können.
Also aus rechtsdogmatischer Sicht ist mir Methodenklarheit sehr wichtig. Ich glaube, wir weisen das auch im Schriftlichen immer sehr deutlich aus, ob das aus unserer Sicht gerade ein ethisches Argument ist oder ein rechtliches Argument. Und ich arbeite als Öffentlich-Rechtlerin ja auch immer sehr gerne eng an der Norm und nicht nur mit abstrakten Theoriegebilden, das finden Sie, glaube ich, auch in unseren Publikationen. Natürlich wird die Trennung schwieriger, wann ist man in einer rechtspolitischen Diskussion und wann ist man in einem rein rechtlichen Problem. Ich glaube, dass in solchen Zeiten, das wird natürlich schwieriger, wenn man über aktuelle Themen und angehende Gesetzgebungsprozesse sich, wenn man sich damit wissenschaftlich beschäftigt. Andererseits glaube ich, dass das eine große Bereicherung ist, wenn man das eben klar benennt, auf welcher Ebene man gerade argumentiert. Es kam ja auch schon mal Kritik dazu, dass man ethisch begründet keine Regulierungsvorschläge machen darf. Dem stellen wir uns da, glaube ich, entgegen. Also ich glaube, das geht. Ich glaube, die interdisziplinäre Debatte gewinnt daran einfach sehr. Und ich sehe es auch als Rolle der Wissenschaftler, kritische Beiträge zu liefern, die dann in der rechtspolitischen Diskussion auch aufgegriffen werden. Also das ist ja eigentlich das Ziel, wenn damit eine Auseinandersetzung stattfindet.
Gut, das ist ein hehres Ziel, das der Auseinandersetzung. Ich würde, wenn Sie erlauben, noch mal kurz zurückgreifen auf das konkrete Anlassobjekt, über das wir reden, nämlich über den AI Act. Und haben Sie ja in einem Nebensatz gesagt, Sie haben diese 900 Seiten, so wie ich übrigens auch, noch nicht wirklich alle durchgelesen, aber es sind mal 900 Seiten eines 4-Spalten-Dokuments. Und dahinter liegen ein paar tausend Seiten an Diskussionen, die zu den Befunden, die Sie erheben, also zum Beispiel dem Befund, dass die informationelle Selbstbestimmung so vielleicht nicht mehr zeitgemäß ist und ein Update braucht, oder dem, wie ich finde, ausgesprochen wichtigen und innovativen und klar vorgebrachten Befund in Ihrem Text, dass es diese Regulatory and Epistemic Captures gibt, die ich in dieser Klarheit auch noch nie gelesen habe. Also das war ein Grund, warum ich Sie eingeladen habe, dass diese Befunde dann aber im Text, in diesen 900 Seiten und in dem, was diskutiert wird, kaum reflektiert werden. Ja. Was erschöpfend ist vielleicht, ja, im doppelten Sinne des Wortes, und halt zurückführt zur Frage, wie man damit umgeht. Nicht, also man kann jetzt das nächste Buch schreiben und man kann den nächsten Nischen-Podcast bedienen. Und man kann den nächsten und gleichzeitig parallel dazu sozusagen den Kommentar zum KI-Act schreiben, wo man dann eng an der Norm arbeitet. Ja. Aber mir erscheint das alles immer ein wenig, mir erscheint das erschöpfend, sagen wir so. Ja. Was würden Sie diesen Befund, würden Sie den teilen? Würden Sie dem was entgegensetzen? Bedeutet das was für unser wissenschaftliches Selbstverständnis letztlich, wie wir mit solchen Themen umgehen?
Also die Frage würde ich gerne an Sie auch zurückgeben, vielleicht wie Sie das sehen. Ich persönlich bin vielleicht noch nicht so lange im Job, dass mir noch eine gewisse Naivität anhaftet, zu sagen, das ist nicht alles umsonst. Ich glaube, ehrlich gesagt, also das ist ja jetzt nicht exklusiv für das Thema Digitalisierung. Ich glaube, diese Problematiken gab es schon immer. Sie machen ja auch viel zu Corona. Auch in der Corona-Pandemie wurde zu wenig auf die Wissenschaft gehört, an welcher Stelle sicherlich diskussionswürdig. Ja, aber das ist halt so das Grundverhältnis zwischen ExpertInnenwissen und Politik, was sich immer dynamisch und neu austariert. Also da sehe ich jetzt erstmal wenig anders zum Pessimismus. Ich glaube wirklich, dass wir den Blick darauf richten sollen, wie jetzt die ja subtiler und im anderen Gewand einherkommende Beeinflussung von ökonomisch sehr mächtigen global agierenden Akteuren sich darauf auswirkt. Das ist, glaube ich, wichtig. Und ansonsten würde ich sagen, dass eigentlich, auch wenn jetzt konkret in der KI-Verordnung diese Punkte nicht auftauchen, die gesamte kritische Diskussion der letzten Jahre schon dazu geführt hat, dass wir A, diese Regulierung überhaupt haben, ja, dass auch über Punkte so kontrovers überhaupt diskutiert wurde. Wenn wir uns die weitere europäische Digitalgesetzgebung anschauen, ist ein aus meiner Sicht immenser Schritt ist, dass der DSA erstmalig die Regulierungskategorie der systemischen Risiken anerkennt, also wirklich sagt, was wir auch argumentieren, die Auswirkungen von Plattformen, solchen Systemen, von KI geht über die einzelne Person hinaus, sondern sie betrifft Gesellschaften, sie betrifft die gesellschaftliche Debatte, sie betrifft vielleicht die öffentliche Sicherheit. Ja, also das sehe ich als positiv an. Wir haben jetzt mit dem Entwurf zu einer Verordnung über den europäischen Gesundheitsdatenraum das erste Mal einen Gesetzesvorschlag, der explizit sich um die Sekundärnutzung von Daten kümmert und explizit Zwecke definiert, wofür die zweitverwendet werden. Da geht es ja in unserem aktuellen Vorschlag drum. Also ich glaube, dass es ganz viele Schritte in die richtige Richtung gibt, wo vielleicht einzelne Papers, Kommentierungen nicht messbar sind. Aber es gibt da ja auch noch sehr viel gewichtigere Stimmen als unsere in der internationalen Debatte, die das ähnlich kritisch sehen, ähnliche Themen bearbeiten, die aus meiner Sicht schon dazu beigetragen haben, dass wir jetzt da sind, wo wir sind. Und vielleicht noch einen letzten Satz. Ich glaube, dass Recht auch teilweise in diesen Diskussionen überschätzt wird. Also es wird nie eine perfekte Regulierung geben, die alle Kritikpunkte auffängt. Und die Funktion von Recht ist auch in rechtsstaatlichen Demokratien natürlich begrenzt. Das ist ein Baustein zur Lösung, den wir uns gesamtheitlich anschauen müssen. Deswegen ist die Interdisziplinarität da umso wichtiger.
Also mein Positiverlebnis, was am weitesten zurückgeht, war, ich war Mitautor einer Datenschutzfolgenabschätzung für die Corona-Warn-App, die hier in Deutschland gebaut werden sollte, die damals vom Forum InformatikerInnen für Frieden und Gesellschaft, für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung herausgegeben wurde, ungefragt. Also wir haben, es war ein Team von 5 Leuten, wir haben eine Datenschutzfolgeabschätzung für dieses Projekt geschrieben, die wurde massiv rezipiert. Und zusammen mit dem Chaos Computer Club hat das auch letztlich, dann gab es noch Leute aus anderen europäischen Ländern, die dann damit eingestimmt haben, oder dann gab es eine große Debatte, die, glaube ich, sehr deutlich mitgeprägt hat, welches Datenschutzniveau man bei der deutschen Corona-Warn-App letztlich dann gewinnen konnte und umsetzen konnte, entgegen der ursprünglichen verheerenden Regierungspläne. Und in meiner philosophischen Arbeit jetzt setze ich sehr viel auf so MultiplikatorInnen wie zum Beispiel Schüler oder Öffentlichkeit. Mhm. Also wir machen Formate an Schulen, wir machen Formate für die allgemeine Öffentlichkeit. Das Medieninteresse ist enorm. Das heißt, ich meine, die Wissenschaft ist halt auch nur die Wissenschaft. Und wenn es nicht die Menschen gibt, die irgendwie zivilgesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Und sei es bloß, dass man sich Gedanken macht, was für Politik man wählen sollte und wie wichtig diese zum Beispiel Digitalthemen bei auch sowas wie Wahlentscheidungen sind. Ohne die können wir auch nichts ausrichten. Aber ich glaube, man kann schon diese Debatte antreiben und dass das Interesse der Öffentlichkeit, also auch die kritische, so eine kritische Grundhaltung ist enorm weit verbreitet, zumindest in Deutschland. Und die Ohren sind deswegen sehr, sehr offen, aber viele wissen halt einfach gar nicht, was auf dem Spiel steht. Und wenn man das dann auseinandersetzt, wird das auch rezipiert.
Ihre Bemerkung zum European Health Data Space Act hat mich jetzt ein wenig daran erinnert, dass mir in dem Aufsatz, den Sie geschrieben haben, auch sehr gut gefallen hat, dass Sie kritisiert haben. Und ich würde Sie bitten, das vielleicht noch ein bisschen auszuführen, dass die Hard Normative Questions in dem Entwurf nicht wirklich beantwortet werden. Und mein Befund, den ich jetzt so zum Electronic Health Data Space Act mit Ihnen teilen möchte, wäre der, dass das ein systematisches Problem in dieser gesamten Datenregulierungs, wie soll ich sagen, Flut, die wir gerade erleben, ist, dass man sich halt in Europa auf irgendetwas einigen muss. Und am einfachsten ist es, sich darauf zu einigen, dass man sich nicht einigt und daher die Hard Regulatory Questions nicht oder nur die harten ethischen Fragen einfach nicht regelt. Und vielleicht sind sie auch nicht regelbar, weil sie, Stichwort Sekundärnutzung von Gesundheitsdaten, halt, glaube ich, auf sehr unterschiedliche ethische, miteinander konfligierende Bezugspunkte referieren können, nicht? Also Gesundheitsschutz versus Datenschutz, um da mal das erste zu nennen, nicht? Beides lässt sich sehr gut ethisch vertreten. Und zwar sowohl individuell wie auch kollektiv. Und damit ist man schon in einer Matrix. Und wenn man sowas diskutieren will, dann ist man relativ schnell in einem sehr interessanten Philosophie-Seminar oder in einem Nischen-Podcast, aber nicht notwendigerweise in einer EU-Verhandlung, nicht? Dann zwischen Kommission, Rat und Parlament. Also mein Befund ist, und ich würde Sie einladen, zunächst einmal zu Ihre Kritik zu den Defiziten im KI-Act noch ein bisschen auszuführen. Aber mein Befund ist, das ist sozusagen ein strukturelles Thema, ein systemisches Thema. das über den KI-Aktwert hinausgeht und letztlich eine Frage ist, die darauf abzielt, wie wir so regulatorische Grundfragen in unserer tatsächlichen Verfasstheit in Europa eigentlich besser in den Griff bekommen würden.
Ja, also die Formulierung der Hard Normative Questions, die durch den AI-Act nicht beantwortet werden, stammt aus einem Paper von Johann Laux, Sandra Wachter und Brad Mittelstaat. Die haben wir referenziert, weil wir sie sehr passend und auf den Punkt gebracht fanden. Sie haben es schon angesprochen, es gibt natürlich einen Konflikt. Ja, wir haben das System der europäischen Gesetzgebung mit harten Kompromissen. Mich hat heute ein Aufruf erreicht, einen offenen Brief zu unterschreiben, dagegen, dass Deutschland sich enthält oder sogar gegen die KI-Verordnung stimmt. Also es scheint doch noch auf der Kippe zu stehen. Das illustriert, glaube ich, sehr gut, in was für einer Gemengelage man sich da politisch befindet. Und natürlich können nicht alle Details im Wege einer Verordnung geregelt werden. Das ist ganz klar. Aber die Verordnung sollte auch nicht suggerieren, dass sie diese Details regelt. Und wir glauben schon, dass man da genau hinschauen sollte. Und dass der KI-Act ist ja letztendlich von seiner Struktur her eher ein Produkthaftungsrechtsregime. Ja, es geht letztendlich um regulierte Selbstregulierung. Die AnbieterInnen machen Abschätzungen, ob ihre Anwendungen Grundrechte tangieren oder sonst problematisch sind. Das sind ja eigentlich inhärent staatliche Aufgaben. Ja, also wir haben jetzt eine Grundrechtsfolgenabschätzung, die von Privaten vorgenommen wird. Die ist ja selbst für grundrechtserfahrene WissenschaftlerInnen und staatliche Stellen gar nicht so einfach. Also da verschiebt sich was. Und das führt, aus meiner Sicht sollte das nicht dazu führen, zu suggerieren, dass damit diese Fragen beantwortet werden durch die Verordnung. Also es gab jetzt nicht den demokratischen Prozess zu sagen, das sind die unerwünschten Diskriminierungen. Den kann es in dieser Detailtiefe nicht für jede Frage geben, aber es sollte aus unserer Sicht offengelegt werden, dass das eben nicht der Fall ist, dass es nicht der Diskussionsgegenstand war, sondern dass der KI-Act natürlich die KI-Verordnung auch sehr viel Normsetzungsmacht an die privaten Normsetzungsorganisationen delegiert, also die Standardisierungsnormen schaffen. Und das steht ja in der KI-Verordnung gar nicht drin, sondern das kommt ja jetzt erst. Das bedeutet, es wird in der praktischen Anwendung, auch in der Effektivität des Vollzugs des KI-Acts, ja ganz viel darauf ankommen, was sind jetzt die konkreten standardisierten Normen. Weil wenn die erfüllt werden, dann wird ja davon ausgegangen, dass die Hochrisikoverpflichtungen erfüllt werden. Und da wollten wir auch nochmal den Finger in die Wunde legen und sagen, ja, das ist ja auch aus anderen Rechtsgebieten bekannt und bewährt und es gibt da auch partizipatorische Mechanismen etc., aber es steht nicht so im AI-Act drin. Das war die Kritik.
Ich glaube, ich würde gerne dieses Beispiel Zweitnutzung von Gesundheitsdaten aufgreifen, um nochmal zu betonen, dass die sogenannten Hard Normative Questions, die wir adressieren, gar nicht so hart sind. Denn zum Beispiel mit der Idee, ein Zweckbindungsgebot aufzuerlegen, wollen wir sowas verhindern, wie es da neulich vor wenigen Wochen über die UK Biobank bekannt wurde. Ja, die UK Biobank sammelt seit mehr als 10 Jahren die Gesundheitsdaten, die Genomdaten, die Lebensdaten von freiwilligen BürgerInnen in UK, in Großbritannien, um sie für die medizinische Forschung zu nutzen. Und es kam dann raus, dass entgegen ursprünglicher Zusicherungen anonymisierte Datensätze bei Versicherungsunternehmen gelandet sind, also an Versicherungsunternehmen weitergegeben wurden von der UK Biobank. Und diese Versicherungsunternehmen entwickeln damit Scoring-Modelle, um zum Beispiel aus Verhaltensdaten, also was ist so der Lebensstil, die Risiken für bestimmte Krankheiten ausrechnen zu können über beliebige Personen. Und das ist nicht mehr medizinische Forschung. So eine Zweitnutzung ist aber in dem Moment rechtlich nicht verhindert, wenn es einfach nur auf der Weitergabe anonymisierter Daten beruht. Das sind ja, man braucht dafür nur anonyme Daten. Und wir machen dann so ein Argument, wie also ich finde das auch ethisch übrigens gar nicht besonders kompliziert, denn die Menschen, die ihre Daten dafür zur Verfügung gestellt haben, für die medizinische Forschung, weil sie wollen, dass Krebs besser behandelt werden kann oder so, die werden massiv getäuscht. wenn stattdessen diese Daten auch dafür verwendet werden, Leute bei Versicherungsanträgen diskriminieren zu können. Und ich sage bewusst diskriminieren, weil es hier ja nicht um den Fall geht, dass man dieses Scoring-Modell dafür verwenden möchte, dass jemand was verschweigt im Versicherungsantrag, sondern oft kommen dabei Krankheitsrisiken raus, die die VersicherungsbewerberInnen selber gar nicht kennen an sich und die außerdem hochspekulativ sind, weil es sich eben um Vorhersagen handelt. Das heißt, es werden diese Daten, die man für den Zweck A gespendet hat, und der ist medizinische Forschung, die sind zweitverwendbar für Zwecke, die, sagen wir mal, mindestens hochgradig bedenklich sind, gesellschaftlich, und einfach nur dieser Vertrauensbruch. Die Forschung ist darauf angewiesen, dass Leute freiwillig ihre medizinischen Daten zur Verfügung stellen, sonst wird man nicht mehr lange medizinische Forschung machen können. Ich finde es eine sehr nicht harte normative Frage, dass man die Möglichkeit dieser Datenzweitverwendung unterbinden sollte. Und daran hat man aber vor 15 Jahren nicht gedacht, weil vor 15 Jahren man noch viel mehr daran gedacht hat, ja, es geht mir nur darum, dass ich anonym bin in diesen Daten, weil ich möchte nicht, dass irgendwer hinterher dann rausfinden kann, dass ich, weiß ich nicht, übergewichtig bin. Aber es geht heute nicht mehr um dich, sondern es geht heute darum, dass man mit unser aller Daten andere Menschen diskriminieren kann. Und das, würde ich sagen, ist gerade so durch KI-Technologie so virulent geworden, dass man dafür auch neue Regulierungen braucht, die auf dieses neu virulent gewordene Problem adäquat reagiert.
Gut, erlauben Sie mir, dass ich doch noch ein bisschen aus rhetorischen Gründen vielleicht eine Widerrede versuche. Die Widerrede würde ungefähr so aussehen. Mindestens seit der DSGVO haben wir uns politisch und auch rechtlich darauf geeinigt, dass unter bestimmten Voraussetzungen auch medizinische Forschung ohne informierte Einwilligung stattfinden können soll. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung kann die informierte Einwilligung des Betroffenen sein, kann aber auch ein, Klammer auf, verfassungsrechtlich zulässiges und so weiter, allgemeines Gesetz sein. Die harte normative Frage, die jetzt also auftritt, ist, und die wird in jedem Mitgliedstaat letztlich anders beantwortet, jetzt schon, also noch vor dem KI-Act, ist die Frage, unter welchen Voraussetzungen lassen wir auch medizinische Forschung im Interesse des Allgemeinwohls zu, obwohl das Individuum nicht eingewilligt hat, weil uns eben das Allgemeinwohl insoweit wichtiger ist. Ja.
Genau.
Und da würden Sie sagen, ja, Entschuldigung, bitte.
Da würden Sie sofort sagen, die lassen wir zu. Denn was wir zum Regulierungsgegenstand machen wollen, ist ja das, was, also der Zweck zum Beispiel eines KI-Modells in einem bestimmten Einsatzkontext und nicht die Leute, deren Trainingsdaten erhoben wurden und die irgendwann mal eingewilligt haben oder nicht. Das ist das Entscheidende. Es geht hier darum, wir müssen die Zwecke beurteilen, für die KI verwendet wird. Denn diese KI hat Auswirkungen auf ganz viele andere Menschen, die gar nicht in den Trainingsdaten drin sind. Und deswegen ist es ist gar nicht so sehr unser Problem, ob die in den Trainingsdaten gefragt werden, beziehungsweise wir sind der Meinung, dass die DSGVO da ein super Schutzniveau bietet. Mhm. Aber uns geht es um die Menschen, die nicht in den Trainingsdaten drin sind, aber die aufgrund dessen, was mit den Daten von vielen, die eingewilligt haben, oder für deren Verarbeitung es eine andere Rechtsgrundlage gibt, was mit diesen Daten gemacht werden kann. Und das ist ein ganz neues Problem. Und deswegen muss man einfach den Regulierungsfokus von den Input-Daten, also Trainingsdaten, wegverschieben zu den dabei rauskommenden Modellen.
Genau, also auch rechtlich kann man das ja anbinden. Sie haben ja schon richtig gesagt, also jetzt unabhängig von der Diskussion, ob sowas wie Broad Consent tragfähig ist oder nicht, haben Sie vollkommen zu Recht gesagt, ja, es gibt ja auch Gesetzesgrundlagen, die nicht auf der individualisierten Einwilligung basieren. Und meinem Verständnis nach liegt diesen Gesetzesgrundlagen für die Datenverarbeitung, also die dann Ermächtigungsgrundlagen schaffen, natürlich eine Abwägung zugrunde, die folgendermaßen aussieht und sagt, okay, wir verzichten auf die Einwilligung, die ja als Ausübung der informationellen Selbstbestimmung der Datensubjekte gesehen wird, sondern die schaffen eine Ermächtigungsgrundlage, weil im konkreten Fall die Abwägung dahingehend ausfällt, dass das öffentliche Interesse an einer medizinischen Forschung der konkreten Einwilligungsmöglichkeit der Datensubjekte überwiegt. Mhm. So ist eine klassische Interessenabwägung, wie wir sie im Recht auch kennen. Unser Argument ist, dass diese Interessenabwägung aber nicht mehr trägt, wenn wir gar nicht mehr im Bereich dieser privilegierten Zwecke sind. Weil der Grund für diese Interessenabwägung zu sagen, wir brauchen eben nicht die Einwilligung, ich weiß, es gibt keine Rangfolge der Ermächtigungsgrundlagen in Artikel 6.1, also die Diskussionen sind mir alle bekannt, das ist für heute, glaube ich, eher uninteressant, ja, aber diese Abwägung, die eben den Ermächtigungsgrundlagen zugrunde liegt, die greift eben nicht mehr, wenn diese privilegierten Zwecke, die zu guten, wünschenswerten Verarbeitungszwecken, Forschung, Public Good etc. greifen. Die sind ja nicht mehr da, wenn wir eine Sekundärnutzung haben, von der halt nur einzelne Akteure ökonomisch profitieren. Das bedeutet, wir haben dann eine andere Interessengrundlage, die eben bei dieser Entscheidung über die Ermächtigungsgrundlage der Datenerhebung so nicht abgebildet ist.
Also meine Vermutung wäre, dass mit dem vermehrten Auftreten von KI viele dieser Interessensabwägungsfragen neu zu stellen sein werden. Und meine These in Fortführung Ihrer These wäre, dass das harte regulatorische Fragen sind, die im KI-Akt nicht angelegt sind oder nicht beantwortet sind. Ja, und ich möchte nur ein jetzt beliebiges Beispiel erfinden gerade, ganz spontan. Wenn wir uns vorstellen, dass zum Beispiel aus dem Stromverbrauchsdaten von Menschen unter Verwendung mit künstlicher Intelligenz Aussagen darüber gewonnen werden könnten, ob der Betroffene ob die Betroffenen Krankheitsgefährdungen ausgesetzt sind, weil sich zum Beispiel aus dem Stromverbrauch hochrechnen lässt, dass der in der Nacht schlecht schläft oder zu früh die Kaffeemaschine startet oder irgendwie so etwas, dann würde sich an dieser Stelle sehr wohl die Frage, dann wäre das, wie ich im Beispiel unterstellen möchte, etwas, was irgendwie etwas kollektiv Gutes wäre, weil es Lebenserwartung erhöhen würde. Klammer auf, ich weiß, dass das alles naiv ist, Klammer zu. Ja. Aber es würde die Frage erzeugen, ob das die ganze Diskussion, die wir seit 10 Jahren führen, ob eigentlich Smart-Meter-Daten wegen Zweckbindungsgrundsatz für irgendwas anderes eingesetzt werden können, sollen, müssen und so weiter, neu zu stellen haben. Ja. Und an der Stelle, glaube ich, wird man irgendwann mal sagen, müssen, also faktisch, politisch und rechtlich, dass man die informationelle Selbstbestimmung des Betroffenen höher einstellt in diese Gleichung und sagt, jeder muss da eingewilligt haben und Schluss, wenn nicht eingewilligt haben, gibt es diese Analyse nicht oder eben nicht. Ja. Und ich vermute, dass ich im AI-Act dazu keine Antwort finde, so wie ich übrigens auch in der DSGVO keine Antwort dazu finde und auch in den vielen nationalen Gesetzen dazu keine Antwort finde.
Genau, oder? Ich finde das Beispiel super. Ich glaube, es ist auch gar nicht so unrealistisch.
Und nö, glaube ich auch. Ich glaube, das ist sogar was. Also kann man mit vielen Krankheiten hochrechnen. Ja, können wir auch mit Hautkrebs und Familienfotos hochrechnen und so weiter. Ja, es gibt viele solche Passagen.
Ja. Und was wir an der Stelle vorschlagen würden, ist, oder erstmal darauf hinweisen würden, ist, dass es ja zwei Klassen von Datensubjekten gibt. Das eine sind die Datensubjekte, auf die diese KI-Analyse angewendet wird, also über die dann zum Beispiel gesagt wird, dass sie einen schlechten Schlaf haben. Und das andere sind die Datensubjekte, deren Daten aufgezeichnet wurden, um damit das KI-Modell zu trainieren. Und die werden um Einwilligung gebeten aktuell, oder es gibt eine andere Rechtsgrundlage, aber diese werden davon betroffen und die werden mitunter nicht gefragt. So zumindest nicht in dem Moment, wo man das KI-Modell herstellt. Und das ist der erste Manko, auf den wir hinweisen. Und dann ist halt der normative Ansatz, den wir vertreten würden, dass man eben auf den Einsatzzweck dieses KI-Modells gucken muss. Also es macht gar keinen Sinn zu verbieten, generell so ein Modell zu trainieren, weil man kann es ja für gute Zwecke verwenden. Ja, wir wollen, im Grunde wollen wir sagen, wenn der Zweck ein guter ist, zum Beispiel, wenn man es dafür macht, dass man medizinische Diagnosen verbessert, dann ist das ein guter Zweck und dann soll man es machen. Aber wenn man ein und dasselbe Modell dann auch noch verwenden möchte, um Versicherungspreise zu individualisieren oder Leute bei einem Jobinterview aussortieren zu können, dann würden wir sagen, nein, dieser Zweck ist nicht legitim. Und egal, ob die Leute eingewilligt haben für die Trainingsdaten, also das ist daran gar nicht abgebildet, weil die willigen da in beliebige Zweitnutzungen ein, die sie nicht absehen können. Deswegen können wir auf diese Einwilligung gar nicht stehen bleiben, sondern wir müssen auf die Zwecke, auf die Anwendungskontexte schauen und diese ethisch bewerten.
Habe ich gut verstanden. Ich würde zwei Sachen entgegnen. Erstens ist es so, dass halt solche Zwecke mitunter oder die ethische Bewertung solcher Zwecke sich mitunter erstaunlich schnell verändern kann. Und wir können in der Corona-Diskussion das eine oder andere Beispiel finden, Stichwort Impfpflicht, Anführungszeichen. Ja. Und die zweite Bemerkung ist halt, auch die ist jetzt eher eine Frage als eine Bemerkung. Auch da könnte man die Frage stellen, wo eigentlich der politische Diskurs beginnt, also sowas einfach Gegenstand von politischen Mehrheiten ist und wo die ethische Diskussion endet. Auch da werden nämlich je nach politischem Spektrum vermutlich die Antworten unterschiedlich aussehen. Bei Ihrem Versicherungsbeispiel, um das nur noch ein bisschen auf die Spitze zu treiben, das Argument, kann ich mir viele politische Parteien vorstellen, die sagen würden, wenn in Summe die Versicherungssumme pro Versicherten niedriger wird, weil wir Versicherungsbetrug dadurch effektiver bekämpfen, ist das ein politisch, ethisch zulässiger anderer Zweck. Ja. So, ich weiß nicht, ob es eine Frage war, es war nur so ein lautes Denken, ja. Sie verzeihen.
Ja, also, aber deswegen ist ja gerade der Regulierungsvorschlag für den European Health Data Space so interessant. Weil da findet sich ja tatsächlich eine Positivliste und eine Negativliste an Zwecken. Und
das ist problematisch. Das sagen viele auch, das sei so problematisch. Das findet man auch im AI-Act letztlich, nicht?
Genau.
Das
sind, Genau, also Zwecke im AI-Act ist, glaube ich, nochmal ein eigenes Thema. Da kommen wir heute, glaube ich, nicht mehr zu. Und auch Zwecke an sich sind ja ein spannendes Thema im Kontext von Regulierung. Man kann sie auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen formulieren, sehr weit, sehr eng, etc. Aber genau diese Auseinandersetzung müssen wir führen. Ist es das richtige regulatorische Mittel, zu sagen, wir legen in einem Gesetzgebungsverfahren eine Positivliste an Zwecken fest, die zulässig sind, und eine Negativliste an Zwecken, die unzulässig sind, wie zum Beispiel die kommerzielle Verwendung von Gesundheitsdaten? Ja, kann man das aus einer Gesamtschau, einer verfassungsrechtlichen Beurteilung ableiten? Braucht es dazu ein Verfahren? Inwieweit sollen Stakeholder implementiert werden, etc.? Genau diese Diskussion müssen wir führen. Ja, ist es problematisch, das so eng zu fassen, und welche Verfahren soll da zum Einsatz kommen und wer soll darüber entscheiden? Und aus Governance-Sicht natürlich höchst interessant, wer soll das eigentlich überwachen und wie? Das sind absolut Fragen, die Forschung bedürfen. Das sind die Fragen, die für uns auch als nächstes anstehen. Sie wissen aber, Paper haben immer nur eine Obergrenze von ein paar 10.000 Wörtern. Deswegen, das sind laufende zukünftige Projekte. Aber was mir wichtig ist, dass wir genau jetzt in diesem Moment im Kontext dieser europäischen Regulierungsvorschläge genau über diese Themen reden müssen.
Wir haben die Debatte schon ein paar Mal gehabt und Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass so eine simple Positiv- und Negativliste von Zwecken wirklich das Problem hat, mit dem politischen Richtungswechsel sofort umgekippt werden zu können, also sehr, sehr flexibel zu sein und auch populistischen Gefahren und so weiter zu unterliegen. Deswegen bin ich halt ein großer Fan davon, dass unser Regulierungsvorschlag Zweckbindung für Modelle heißt, was nicht nur eine Verständigung darüber beinhaltet, wie du gerade gesagt hast, die wir dringend führen müssen, welche Zwecke sind eigentlich ethisch und politisch gewollt und welche nicht, sondern vor allem auch erstmal eben so ein Bindungsprinzip. Also wenn ich ein KI-Modell baue, muss ich den Zweck dafür angeben. Dieser Zweck muss kompatibel sein mit dem Zweck, für den die Trainingsdaten erhoben wurde. Wenn ich dann das KI-Modell weiterverkaufen möchte, dann kann ich das nur zweckkompatibel weiterverkaufen oder sekundär nutzen. Das heißt, wenn ich eine medizinische Forschungsgruppe bin, die hat ein Modell zur Schlafqualitätserkennung anhand von Smart-Meter-Daten entwickelt und diese Smart-Meter-Daten von den ganzen Haushalten mit Consent für die medizinische Forschung erhoben, dann kann ich qua Zweckbindungsgebot dieses Modell nicht an die Versicherungsindustrie weitergeben oder verkaufen oder lizenzieren, weil das ein anderer Einsatzzweck wäre. Und also jenseits einer politischen Verständigung darüber, welche Zwecke okay sind, führt dieses Prinzip ja erstmal dazu, dass gar nicht beliebige neue Zwecke in Sekundärnutzungsketten auftauchen können, sondern es wenigstens bei dem einen Zweck bleibt, für den es ursprünglich trainiert wurde.
Das verstehe ich sehr gut und würde gern, wenn Sie einverstanden sind, eine abschließende Frage dazu stellen, nämlich die man all diesen Überlegungen in Europa regelmäßig entgegenhält, nämlich die, dass man damit die europäische Industrie, die europäische Forschung und so weiter in einen Nachteil bringen würde im Verhältnis zu anderen Bereichen der Welt, wo das anders gesehen wird. Und lassen Sie mich dazu nur sagen, dass ja auch in Europa auf den letzten Metern zum AI-Act diese Diskussion nochmal sehr intensiv geführt wurde. Und Frau Ruschemeier, Sie haben ja gerade noch darauf hingewiesen, dass buchstäblich noch heute nicht sicher ist, ob das nicht am Ende doch noch anders ausgeht, weil plötzlich die europäische Industrie auch darauf gekommen ist, dass sie von dieser Diskussion rund um Foundational Models vielleicht betroffen ist und da intensivst, spät aber doch und dann aber umso intensiver lobbyiert wurde. Nicht Stichwort Mistral, Stichwort Brief der drei, also Non-Paper von Deutschland, Frankreich und Italien. Also was sagen Sie zu diesem Wettbewerbsnachteilsargument?
Ja, ich glaube, klar, es könnte sein, dass manche, ehrlich gesagt, wirklich hochgradig gesellschaftsschädigende Geschäftspraxis damit unterbunden werden würde. In dem gleichen Maße, wie das vielleicht wettbewerbshemmend ist, ist es halt gesellschaftsförderlich. Das macht die europäischen Länder zu lebenswerteren Gesellschaften.
Dazu aber Herr Mühlhoff, darf ich kurz einhaken? Ist nicht genau das Gegenteil passiert bei der DSGVO-Regulierung vor dem Lichte von Meta und so weiter? Ist es nicht so, dass wir da damit konfrontiert sind, dass das, was Sie jetzt gerade gesellschaftsfeindlich genannt haben, erst recht nach Europa gekommen ist?
Ist mir jetzt nicht klar, warum.
Ja, weil es amerikanische Unternehmen sind. Also es ist ja nicht so, dass die Europäer Facebook nicht verwenden, ja, oder die Europäer OpenAI nicht verwenden.
Bitte? Dass Europa kein Facebook oder Google hat, liegt bestimmt nicht an der DSGVO.
Nein, es läge mir fern, das zu behaupten. Das war auch nicht das Argument. Das Argument war, trotz DSGVO sind die EuropäerInnen und Europäer durchaus nicht in der Position, dass ihre Grundrechte so abgesichert sind, wie man sich das gewünscht hat, als die DSGVO verabschiedet wurde. Nicht? Damals war das Argument sehr ähnlich wie jetzt, nämlich wir schaffen in Europa hier jetzt einen höheren Standard, nehmen das in Kauf, weil wir eben die Grundrechtspositionen ernster nehmen als die Amerikaner. Und rausgekommen, ich vereinfache jetzt und polemisiere, rausgekommen ist eine Situation, wo die Europäer erst recht amerikanische Produkte verwenden. Und mir ist nicht ganz klar, oder ich würde gerne von Ihnen hören, ob nicht die Gefahr besteht, dass das jetzt ein zweites Mal passiert.
Also wie gesagt, ich glaube, dass wir amerikanische Produkte verwenden, das liegt nicht daran, dass gerade das Know-how dort ist und das Investitionsklima dort ist, und das wird man mit oder ohne DSGVO meiner Meinung nach nicht erheblich ändern. Und die DSGVO hat erheblich ausgestrahlt, gerade auf Tech-Unternehmen wie Meta oder Google. Und ich möchte nicht in den USA leben unter Datenschutzgesichtspunkten, sondern glaube schon, dass wir den Grundrechtsschutzstandard, den wir hier haben, der bei Wahr nicht perfekt ist, für gut heißen können und irgendwie das politisch weitertreiben können. Und man hat immer irgendwie Angst, dass die EU abgehängt wird im internationalen Vergleich. Ich würde sagen, was halt Regulierung angeht, ist sie ja dann doch eher der Exporteur. Und die Position finde ich gar nicht so schlecht.
Ich glaube, das führt wieder dazu, was für Vorstellungen man von der Rolle von Recht hat. Ja, also ich würde sagen, ich sehe grundrechtszentrierte Regulierung nicht als Innovationshindernis, sondern als Innovationsfördernis. Und auch da ist es ja so, dass natürlich mit erheblicher Verzögerung wir ja aber trotzdem jetzt auch eine Anpassung haben der Geschäftsmodelle, die natürlich immer noch nicht perfekt ist, aber wir haben ja die EuGH-Urteile zu Schrems, wir haben die EuGH-Urteile zu Meta, wir haben eine Anpassung der Geschäftsmodelle gesehen. Ich glaube, Thema für neuen Podcast wäre, ob jetzt dieses Pay-or-Consent-Modell datenschutzrechtlich irgendwie besser ist, aber es ist ja nicht, dass nichts passiert ist. Es gibt, wir sind keine Ökonominnen, es gibt aber auch da ja Stimmen, die sagen, dieses ökonomische Innovationshindernis-Argument zieht gar nicht für Foundation Models. Und vielleicht ist die Idee, dass Europa immer zurückhängt und irgendwas aufzuholen hat, auch eine sehr enge Perspektive. Die Frage ist, was haben wir denn aufzuholen und was wollen wir? Wollen wir ein europäisches ChatGPT oder wollen wir was anderes? Dass Menschen in Europa auch diese Technologien benutzen, möchte niemand verhindern, aber es entwickelt sich ja trotzdem was. Deswegen, ich glaube, ich möchte mit einer positiven Note schließen, dass wir mit den Regulierungsvorhaben, glaube ich, einen Schritt in die richtige Richtung tun und dass es absolut wichtig ist, jetzt auszudiskutieren, was wir höher gewichten und da aber auch ins Detail zu gehen und zu sagen, verhindert es wirklich Innovation und Regulierung oder liegt das daran, dass wir gar nicht die Serverzentren haben oder das Personal und könnte das nicht vielleicht auch ein Attraktivitätspunkt sein, zu sagen, ja, die Leute entscheiden sich doch dafür, grundrechtskonforme Technologien mehr zu benutzen. Also wir geben da die Hoffnung, glaube ich, nicht auf, wenn ich das für uns beide sagen darf.
Gar nicht.
War das jetzt ein Schlusswort oder wollen Sie noch ein Schlusswort sagen?
Ich glaube, also die Sozialstaatlichkeit, die wir in Europa genießen, die gibt es nicht in den USA. Dessen muss man sich mal bewusst sein. Da gibt es keinen Mutterschutz oder Elternzeit. Da gibt es kaum einen Anspruch auf gesetzlichen Urlaub. Gesetzliche Krankenversicherungen gibt es nicht. Arbeitslosenversicherungen gibt es nicht. Krankenversicherungen sind, wenn dann, von der eigenen Firma abgeschlossen, mit dem Datenaustausch zwischen Arbeitgeber und Krankenversicherung. Man hat keinen Anspruch auf eine medizinische Behandlung. Entschuldigung, das sind, wir vergleichen da Systeme, die man dann auch umfassender vergleichen muss. Und ich würde sagen, und all das könnte man ja übrigens sofort als Innovationshemmnis hinstellen, ja, das irgendwie Sozialstaatsniveau, was wir hier haben, führt zu höheren Lohnnebenkosten. Also macht man das besser woanders. Also, ich lebe gerne hier.
Das heißt also, dass dieser offene Brief, der da geschrieben wurde, als es klar wurde, dass die Foundation Models reguliert werden sollen und den doch relativ viele auch europäische Unternehmen unterschrieben haben, nicht viel gesteuert war.
Ich glaube, dass es da auch wichtig ist, nochmal auf die Akteure zu schauen, was ja bei der DSGVO vielleicht auch ein bisschen zu kurz gekommen ist. Also diese Regulierungsschwelle, das Compute Threshold, dass es eine bestimmte Leistungsfähigkeit geben muss von den generativen Modellen, ist, glaube ich, ein bisschen zu vereinfacht, um die Implikationen abzubilden, die Modelle dann auch tatsächlich haben können. Aber drauf zu schauen, wer betreibt dieses Modell für was und eben auch wer, also welches Unternehmen, welche Verantwortlichkeiten entstehen, da ist ja schon mal ein richtiger Ansatzpunkt. Natürlich müssen wir darüber reden, dass der AI Act kein Bürokratiemonster für mittelständische Unternehmen, Firmen, Startups wird, die keine Rechtsabteilung haben, aber, und da schließen wir wieder den Kreis zur Machtdimension, dass ja bei dieser Debatte auch die Großen ganz mit dabei waren und denen man ja schon auch vorwerfen kann, dass sie vielleicht nur ihren Wettbewerbsvorteil festschreiben wollen. Und was sie gesagt haben, auch zum Verhältnis zu den USA, auch da, das ist jetzt eine politische Beobachtung im Sinne der Methodenklarheit. Auch da dreht sich ja ein bisschen der Wind. Was nach der nächsten Wahl passiert, wissen wir sowieso nicht. Aber Sie kennen alle die Kongressanhörungen der Big Tech-Unternehmen. Sie kennen die Diskussionen mit dem California Consumer Privacy Act. Gibt es ein durchaus regulatorisches, intensives Datenschutzgesetz. Auch diese Debatte verändert sich ja tatsächlich ein bisschen. Und ich glaube, dass da sehr viel in Bewegung ist und mir dieses Regulierung gleich Innovationshindernis zu schematisch ist, gerade in einem Bereich, wo andere Faktoren eine viel stärkere Rolle spielen. Also unser Ausgangspunkt ist ja, dass wir gerade gar keine KI-Regulierung haben und wir trotzdem nicht Weltmarktführer in der KI-Technik sind. Das ist ja der Ausgangspunkt in Europa. Und dann zu sagen, jetzt wird, aber eigentlich wären wir schon da gewesen, aber jetzt kommt die Regulierung, glaube ich, ein bisschen zu pauschal. Selbstverständlich muss man darauf schauen, dass die Interessen der Industrie nicht übermäßig beschnitten werden. Es wurden ja auch Vorschläge dazu gemacht, das vielleicht positiv zu fördern. Ja, gibt es vielleicht einen EU-Fördertopf für bestimmte KI-Unternehmen etc.? Darüber kann und sollte man dringend reden. Ja, das ist jetzt, glaube ich, nicht unser Fokus. Aber auch da gibt es ja nicht nur Schwarz und Weiß.
Gut. Gut, vielen, vielen herzlichen Dank Ihnen beiden. Ich habe mich außerordentlich gefreut, Sie, Frau Ruschemeier, und Sie, Herrn Mühlhoff, hier begrüßen zu dürfen. Ich blende jetzt nochmal den Artikel ein, der der Anfang dieser Debatte war und irgendwie jetzt auch das Ende. Datenwerte und der AI Act, warum wir mehr Ethik für bessere KI-Regulierung brauchen. Sie finden das im Verfassungsblog. Sie finden dort auch Links auf weitere Publikationen, so auch auf den beiden Webseiten unserer GesprächspartnerInnen heute. möchte Ihnen ganz, ganz dringend empfehlen, sich damit zu befassen, mit dem Thema, aber auch mit den Schriften der beiden. Und danke Ihnen ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Ich danke Ihnen vor allem, liebe Frau Ruschemeier, lieber Herr Mühlhoff, dafür, dass Sie gekommen sind. Ich hoffe, dass wir alle in Verbindung bleiben, dass Sie interessiert bleiben und vor allen Dingen hoffe ich, dass wir alle so gesund wie möglich bleiben oder es so rasch wie möglich werden. Bis bald und wenn Sie es live hören, dann ein schönes Wochenende. Tschüss.
Vielen Dank. Ihnen.